Liebe Fußballfreunde, das ist die 26. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist mein Kollege Alex Müller. Hallo Alex und ein großes Dankeschön, dass du dich in deinem wohlverdienten Urlaub für unseren Podcast zur Verfügung stellst. Aber besondere Umstände verlangen nach besonderen Maßnahmen. Und wenn man beim zurückliegenden Derby des SV Waldhof auf dem Betzenberg nicht von besonderen Umständen sprechen kann, dann weiß ich es auch nicht mehr.
Hallo Thorst, grüß dich.
Ja, Alex.
Liebe Hörerinnen und Hörer.
Dann legen wir doch mal los. Du bist ja eher jemand, der ein cholerisches Naturell hat.
Also
ich bin,
bitte.
Ich bin so eher der von der
ich stoischen. Ich bin emotional vielleicht, aber cholerisch ist eine Beleidigung.
Okay, dann fahren wir das Ganze runter, bevor das hier auch gleich eskaliert. Also eher emotional. Ich bin ja eher so von der stoischen Fraktion. Und wenn wir da mal drauf anspielen, wie lange hätte es denn bei dir gedauert am Samstag, wenn du auf dem Platz gewesen wärst, bis deine innere Gemütsruhe aus dem Gleichgewicht geraten wäre?
Ja, wahrscheinlich, ich hätte probiert, ruhig zu bleiben, aber diese Dynamik, die in diesem Spiel vor allem in der ersten Halbzeit in Gang gesetzt wurde, wahrscheinlich wäre ich dann irgendwann auch mit dem Strom geschwommen und hätte mir wahrscheinlich auch mindestens eine gelbe Karte abgeholt. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Wann? Dritte Minute oder doch eher
zehnte? Na, schon 20, 25 Minuten hätte ich wahrscheinlich
doch so lange, ja.
Durchgehalten.
Erstaunlich, ja. Also da hättest du den Beteiligten etwas vorausgehabt, weil also gefühlt, es ging ja sofort los, das erste Kopfballduell zwischen Rossipal und FCK-Kapitän Short Zimmer, da wurde ja sofort der Ellenbogen-Einsatz moniert und Short Zimmer hatte einen Schädelbruch gefühlt irgendwie gleich. Dann kam Höger, der gleich mal ein paar Pflöcke eingeschlagen hat, wie man das von einem defensiven Mittelfeldspieler erwarten kann. Le Beau hat dann wirklich die erste Karte sich redlich verdient, indem er nach dem vermeintlichen Foul aufgesprungen ist und seinen Gegenspieler einfach umgestreckt hat. Also da hat man sich schon gefragt, wo das Ganze hingehen soll. Und die Atmosphäre war auch von Beginn an so, wie man es eigentlich nicht gern hat auf dem Fußballplatz. Wie man es eigentlich bloß von der A-Klasse auf dem Hartplatz kennt. Aber ich habe es auch heute in meinem Kommentar geschrieben, da wird man auch manchem A-Klasse-Spieler, glaube ich,
so
nicht zu nahe treten.
Also wenn ich da so einen Strich drunter mache, ist es ja so, dass diese 45 Minuten waren ja eigentlich nichts für einen Fußballreporter oder für einen Redakteur, für einen Journalisten, sondern für einen Psychologen. Das muss ich ja eigentlich mal einen Psychologe angucken und dann mal seine Wertung abgeben, wie sowas passieren kann.
Was da auch falsch gelaufen ist. Also unsere Interpretation war ja, natürlich hat das Hinspiel mitgespielt, dort war der FCK aggressiv, der Waldhof war überrascht von dieser Aggressivität, hat sich überrumpeln lassen, hat sich dann auch die Tore dementsprechend eingefangen und man hatte den Eindruck, obwohl vor dem Spiel ja nichts in Richtung Derby gesagt wurde, dass die klare Marschroute war, wir lassen uns heute nichts gefallen.
Ja, das war definitiv so, ja. Und gegen ein aggressives Verhalten, ein Derby-likes Verhalten ist auch nichts zu sagen. Aber ich finde halt, es gibt halt einen entscheidenden Unterschied, ob man robust spielt oder rustikal oder brachial und brutal. Und in der ersten Halbzeit in Kaiserslautern ging das leider in Richtung der letzteren Begriffe, ja. Also wenn man auch sieht, was von der Seitenlinie da für Emotionen reingetragen wurden, ja. Also das war alles andere als Werbung für den Fußball. Ich fand, das waren ganz, ganz, ganz schlimme 45 Minuten, wenn man sich die angeschaut hat im Fernsehen. Ganz schlimm.
Lass uns nochmal zum Thema Seitenlinie dann später kommen. Es hat sich ja genug erstmal auf dem Platz abgespielt. Kann man sagen, wer hat angefangen? Die alte Frage bei der Sandkastenrauferei.
Oder Wirtshausschlägerei, würde ich mal eher sagen. So auf dem Niveau war das ja eher angesiedelt. Ich finde jetzt, da gibt es jetzt nicht den Schuldigen oder den Schuldigen oder auch, ich meine, der Schiedsrichter hat auch seine Rolle gespielt, aber der ist jetzt auch nicht der Sündenbock. Ich meine, die erste rote Karte für Kaiserslautern gegen Redondo muss man bestimmt jetzt auch nicht geben. Da kann man auch noch gelb zücken, ja. Aber er ist halt auch nicht dafür verantwortlich, was die Spieler auf dem Platz und die Offiziellen neben dem Platz da veranstaltet haben, ja. Und da dem Schiedsrichter ist entglitten und vielleicht wäre es auch besser gewesen, da ein Bundesliga-Gespann hinzuschicken, aber ich glaube selbst, also so wie das da abging, wäre wahrscheinlich selbst ein Bundesliga-Gespann, irgendwie Aitekin oder Kohl, wäre wahrscheinlich mit der Nummer dann halt irgendwann überfordert gewesen, weil wenn offenbar keiner mehr sich an die Regeln halten will, sondern alle nur noch drauftreten und pöbeln, ja, dann bist du als Schiedsrichter halt auch auf verlorenem Posten, das muss man halt auch klar sagen.
Ja, die Frage ist da, hätte man früher mit gelben Karten gleich reagieren müssen oder
Er hat ja dann relativ früh, ich meine, es gab dann in der ersten Halbzeit 2 rote für Lauterer Spieler und 2 rote für Offizielle mit Kienz und Dick. Und wie viel Gelbe gab es noch oben drauf?
8 dann insgesamt.
Ja, mein lieber Mann, Karten gezückt hat er ja genug. Ich meine, aber du bist dann irgendwann, bist als Schiri dann halt irgendwann auch hilflos. Mir ist es halt entglitten, aber ich finde, er hat auch Fehler gemacht, aber auch wie Antwerpen dann nach dem Spiel ihn dann zu Sündenbock machen will, indem er ihn dann auch nochmal attackiert nach dem Spiel, ja. Trainer Kaiserslautern geht auch überhaupt nicht. Ja. Also diese erste Halbzeit, da kann man sich, egal ob man Fan ist des SV Waldhof oder des 1. FC Kaiserslautern ist, muss man sich da tierisch drüber aufregen, weil da ging es nicht mehr um Fußball. Das hatte auch nichts mehr mit einem normalen Derby Atmosphäre zu tun, sondern das war wirklich eine Schande für den Fußball.
Also liebe Hörer, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Alexander Müller redet sich gerade in Rage. Also dieses Emotionale, was ich vorhin angesprochen habe, ist also durchaus vorhanden. Ist bei der Thematik natürlich aber auch gegeben. Lass uns einfach vielleicht nochmal kurz Chronologie, ein bisschen Struktur reinbringen, damit du auch wieder ein bisschen runterkommen kannst.
Ich atme tief durch.
Genau, atme tief durch. Die erste rote Karte, wir haben es angesprochen, gegen Kenny Redondo, meiner Meinung nach zu hart. Die Argumentation war, er tritt ihn von hinten in die Knöchel, in die Achillessehne. Er kann sich da natürlich schwer verletzen, wenn er ihn blöd trifft. Aber selbst Marco Höger hat dann hinterher gesagt, ja gut, eine gelbe Karte hätte es da wohl so getan. Redondo war auch noch nicht verwarnt zu dem Zeitpunkt. Aber es war natürlich auch wieder die Situation, das Foul passiert direkt an der Seitenauslinie vor beiden Bänken. Und dann sind natürlich da alle Dämme gebrochen. Aber der Schiedsrichter war relativ schnell dabei mit der roten Karte. Also, aber da fand ich, das war ein Tick zu viel in der Situation.
Ist so. Also das Foul läuft so in der Kategorie dunkelgelb. Ja, also der muss da eine gelbe Karte kriegen und eine Ermahnung. Beim nächsten Mal gehst du runter. Dann ist das, glaube ich, korrekt entschieden. Ja, die Mannheimer haben die rote Karte gefordert. Und die Lauterer hat die rote Karte auf die Palme gebracht. Und dann sind wir in der Grundkonstellation, wie diese zweite Halbzeit dann weitergeht und immer weiter eskaliert. So ist es ja gewesen.
Zweite rote Karte gegen Marvin Sänger. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Antwerpen hat hinterher gemeint, der Ball hätte die Richtung verändert, deswegen muss er ihn gespielt haben. Aber wenn du die Fernsehbilder siehst, gut von hinten, würde ich sagen, nochmal draufschauen, aber du hast dann die Einstellung von vorne gehabt, das siehst du genau, also er räumt zu 98% Lebo um und dann trifft er ganz zum Schluss irgendwie mit dem kleinen Zeh vielleicht noch den Ball. Also letzter Mann, klare Notbremse, da gibt's ja keine zwei Meinungen. Also dass man sich da hier noch irgendwie drüber aufregen kann, da fehlt mir jedes Verständnis.
Ja, ich finde auch, das hat auch alles nichts mit Fairplay dann zu tun. Da muss man dann halt schon so fair muss man dann halt sein und sagen, das zweite war jetzt eine rote Karte, über die erste kann man diskutieren, die war vielleicht ein bisschen zu hart, aber dann jede Entscheidung des Schiedsrichters so anzuzweifeln, das muss ich sagen, auch als Trainer vom 1. FC Kaiserslautern, das geht nicht.
Das war ja dann auch nicht ausschlaggebend, also wie gesagt, die erste rote Karte, klar, verändert das Spiel massiv, du bist einer weniger in so einer Situation. Für die zweite muss sich da, glaube ich, keiner jetzt extra groß aufregen. Und wir haben es vorhin angesprochen, das Verhalten an der Außenlinie ist natürlich auch unsäglich gewesen. Wir haben eine gelbe Karte für den Sportmanager des FCK, Thomas Hengen. Wir haben die rote Karte für Jochen Kienz, der wie ein Rumpelstilzchen da agiert hat, eingefangen werden musste. Hengen hat auch nach ihm gewischt, also auch kein Kind von Traurigkeit. Da sind die richtigen aneinander geraten wohl anscheinend. Dann
tolle Vorbilder, oder? Das sind wirklich, das war
ja. Dann ist ein Florian Dick, der meint, er muss aus der Coachingzone 40 Meter an die Eckfahne rennen.
Noch so ein tolles Vorbild.
Und dem Linienrichter erklären, dass da ein Handspiel von Verlat war, da denke ich dann halt auch, und dann wundert er sich noch, warum er den Innenraum verlassen muss. Was ist mit den Leuten los? Ja, und es ist immer nur, ich sag's oft beim Fußball, dass wir solche Szenen haben, dass es ständig diese Rudelbildung gibt, dass jeder meint, er muss seinen Kommentar abgeben zum Schiedsrichter, dass jeder meint, er muss reklamieren. Wir sagen es immer bei anderen Sportarten, Basketball, Handball, Rugby als Beispiel, Hockey, da darf zum Beispiel in manchen Sportarten darf nur der Spielführer mit dem Schiedsrichter sprechen, da ist der Schiedsrichter einfach eine ganz andere Respektperson und da haben wir am Samstag wieder gesehen, was ein Schiedsrichter zählt, egal ob er jetzt vielleicht eine falsche Entscheidung trifft oder nicht, aber als Person, als Respektsperson wird er ja gar nicht mehr wahrgenommen, sondern der ist irgendwie freiwillig, jeder darf mal hin, jeder darf ihn anfassen anscheinend, das ist also...
Das ist der eine Aspekt daran, wo ich meine, wir reden immer über Schiedsrichtermangel und so weiter und so fort, aber wenn man sieht, wie der Elfter angegangen worden ist, da flogen Bierbecher, wie die von außen auf ihn eingeredet haben die ganze Zeit, ja, also da würde ich mir als junger Mensch, würde ich mir dreimal was anderes überlegen, als Schiedsrichter zu werden, wenn ich solche Szenen sehe, ja. Das meine ich halt, das ist halt eine Vorbildfunktion.
Du hast angesprochen, Vorbildfunktion, ja, da musst du dich nicht wundern, wenn dann halt am Wochenende die Eltern beim C-Jugendspiel meinen, sie können dann ähnlich mit dem Schiedsrichter umgehen, weil der ist ja das wohl ist dafür so. Da, dass man seinen Frust an dem ablassen kann, ja.
Ja, das andere abseits vom Schiedsrichter ist natürlich so, jeder weiß, Lautern-Waldhof, das ist ein Hochrisikospiel, da gibt's immer Appelle vor dem Spiel an beide Fanlager, bleibt bitte friedlich und kloppt euch nicht und seht zu, dass es alles glimpflich über die Bühne geht. Und ich meine, da können sich natürlich auch einige auf der Tribüne ermutigt fühlen. Also wenn es auf dem Rasen so zugeht und wenn es neben dem Platz so zugeht, ja, dann kann ich nach dem Spiel aber auch mal wieder zu langen. Ja, also das ist ja auch, das nächste Thema, Vorbildfunktion.
Ja, wobei das war ja das Erfreuliche am Samstag, dass nichts passiert ist. Alles ruhig geblieben ist.
Weil es aber auch 0-0 ausgegangen ist.
Vielleicht auch deshalb.
Ich mein, man kann sich halt vorstellen, wenn der Waldhof das Ding da in der 88. 1-0 gewinnt, dann kommen von lauterer Seite aber auch wieder andere Emotionen dann nochmal hoch. Ja.
Also,
ja, das ist wirklich, insgesamt muss man sagen, dass du hast da das richtige Wort für vorhanden. Ich meine, Jochen Kienz hat sich ja mittlerweile auch entschuldigt für sein Verhalten. Das ist ja auch alles in Ehren. Aber das war unsäglich und das darf einfach nicht passieren. Emotionen gehören zum Fußball, aber es gibt Grenzen, die einzuhalten sind, vor allem von denen, die dann offizieller Funktion rumlaufen.
Da würde ich mir auch wünschen, du hast es vorhin angesprochen, es gibt vor jedem Derby den Appell an die Fanlager, sich einigermaßen im Rahmen zu verhalten. Nach diesem Spiel wäre ich eigentlich auch dafür, dass man sich auch mal zwischen den Vereinen vielleicht vom Rückspiel kurz schließt und sagt, lasst uns einfach wieder Fußball spielen beim nächsten Mal.
Ja, da das ist doch das
sich,
normale.
Bricht sich keiner einen Zacken aus der Krone, sondern dass diese Emotionen, die da am Samstag waren, erst gar nicht in das Rückspiel reingetragen werden. Dass da natürlich immer eine Brisanz da ist und das, was mitschwingt, das ist, glaube ich,
ja
natürlich,
soll so sein,
soll ein bisschen Feuer drin sein, aber man muss doch sagen, hier sind die Grenzen. Wir telefonieren uns mal zusammen, setzen uns mal zusammen, trefft euch in Wattenheim auf der halben Strecke in der Autobahnraststätte und sagt, also Jungs, jetzt wollen wir auch mal wieder Fußball spielen, weil auf das hatten wir uns ja eigentlich am meisten gefreut, weil der Waldhof in einer relativ guten Situation war, fußballerisch, der FCK ein bisschen gekriselt hat und es wäre tatsächlich auch ohne diese zwei roten Karten vielleicht möglich gewesen, nach 32 Jahren endlich mal wieder ein Derby auf dem Betzenberg zu gewinnen.
Du sprichst ja an.
Jetzt war es ein ganz anderes Spiel.
War das ja dann auch ernüchternd. Also die Begleitumstände waren.
War ja kein Fußballspiel.
Auch in der zweiten Halbzeit.
Jetzt war es ein anderes Spiel. Und ja, da können wir jetzt vielleicht auch die Überleitung dazu finden. Dem Waldhof ist es dann halt auch nicht gelungen, mit zwei Mann Überzahl, 50 Minuten fast, ein Tor zu erzielen. Das ist auch das große Negative, was man da mitnehmen muss aus der Partie vor der Konstellation, dass man, wie gesagt, diesen Auswärtssieg hätte landen können. Und Marcel Segert hat nach dem Spiel dann auch gesagt, das ist eine gefühlte Niederlage, das sind verlorene zwei Punkte. Es ist eine absolute kuriose Situation gewesen, wenn man sich das dann angeschaut hat in der zweiten Halbzeit. Also der FCK mit zwei Viererketten im Strafraum, eine vielleicht ein bisschen vor dem Strafraum. Der Waldhof hat versucht, außen rum zu spielen, wie beim Handball, von links nach rechts, von rechts nach links.
Das aussah Carsten Ramelow Gedächtnispokal, diese Querpasserei. Ja,
ja und ja. Da ist überhaupt nichts dabei rausgekommen. Es waren zwei, drei Chancen da. Martinovic verlad einmal, dann Kostli, wobei das aus einer Abseitsposition war, also aus 3 Metern, dann nur das Außennetz trifft. Da musste halt eine dieser Chancen machen. Dann ist der FCK natürlich gebrochen. Das war dann auch halt sehr ernüchternd, dass A, über die Flügel der Ball sehr langsam gespielt wurde, dass keine 1-gegen-1-Aktionen stattgefunden haben, die mal etwas aufgerissen haben, dass der Ball zu wenig in die Box kam, mit zu wenig Schärfe und so weiter. Also normalerweise musste ja da 30 Minuten den Ball einfach hoch reinschlagen und die so unter Stress setzen. Die konnten sich ja immer wieder sortieren und was fatal war, dass so viele technische Fehler dann passiert sind beim Versuch, dieses Spiel aufzubauen.
Das war stümperhaft.
Also ja, der Ball rutscht ins Aus, der Ball rutscht zum Gegner, der Ball wird zum Gegner Gegner gespielt aus 3 Metern und dann nimmst du dir natürlich das Selbstvertrauen, du baust den Gegner auf, der nur noch auf die Uhr guckt und sagt, das kriegen wir irgendwie hin, die sind ja völlig über sich hinausgewachsen, der Waldhof hat dann das Kopfproblem gekriegt, die konnten ja nur verlieren, also es gibt ja keine undankbarere Situation wie mit 2 Mann mehr, wo jeder erwartet, dass du jetzt irgendwie das Tor machst und dann Trainer Glöckner hat gesagt, spielst du zum Schluss gegen die Zeit, die Zeit läuft dir weg, der FCK versucht dann natürlich jede Minute von der Uhr zu nehmen, du spielst zum Schluss auch gegen die Zeit und dann stehst du zum Schluss da und bist der Depp, ja, weil das gegen 9 nicht geschafft hast, ein Tor zu schießen.
Okay, das will ich ja als mildernde Umstände irgendwie noch ein bisschen gelten lassen, aber es ist natürlich auch so, dass die Impulse von außen gefehlt haben, wo du Glöckner sagst, von der Trainerbank. Also ich meine, da hat mir dann halt schon mal in der zweiten Halbzeit die Umstellung gefehlt, die lauter von neue Herausforderungen stellt, wo man mal vielleicht anders spielen kann. Wir kommen dann vielleicht wieder auf die Schwachstelle im Kader, dass er keinen gelernten Mittelstürmer mehr auf der Bank hatte, einen irgendwie, der 1,95 groß ist und der dann vielleicht mal als Ablagespieler oder als Kopfballspieler, als Zielspieler dann in der Box hätte angespielt werden können. Ja, gab's nicht. Musste man wieder improvisieren mit Verlaat als Innenverteidiger hinten raus, vorne rein. Haben wir aber auch schon vor Ende der Transferfrist immer gesagt, dass da ein Defizit im Mannheimer Kader ist, was nicht beseitigt worden ist. Hast du jetzt in dem Spiel ganz frappierend gesehen, dass es so ist. Ja, also sobald Waldhof so über die Flügel Umschaltspiel machen kann, ist ja alles gut und schön, aber gegen so 2 stehende Viererketten wurde es dann sehr, sehr schnell dünn. Ja, also ich meine, was da passiert ist, das muss man, wenn man das mal auf Eishockey-Verhältnisse umlegen will, der Waldhof hat die halbe Partie Powerplay gehabt.
Ja.
Gegen
ja.
den Gegnern. Die halbe Partie. Und dafür ist das, was dabei rausgekommen ist an Chancen, dann echt auch noch sehr, sehr dünn gewesen. Und du hast auch recht, du musst dann halt auch mal eine 1-zu-1-Situation kreieren. Du musst mal einen austribbeln, weil dann irgendwo werden dann riesige Löcher zwangsläufig auftauchen. Das können die Lauterer dann gar nicht verteidigen. Wenn du allerdings nur handballartig das Bällchen dir immer um den Strafraum drumherum spielst, ja, dann wirst du da auch keinen Erfolg haben. Das ist ganz klar.
Da wurde auch ein bisschen die Verantwortung dann weitergeschoben. Mal gucken, ja. Wo ist der Mann, der jetzt vielleicht die Situation kreieren kann, aber halt mit einem Tempo, wo dann auch die 1-zu-1-Situation nicht funktionieren
Carsten kann. Ramelow Gedächtnispokal, ja. So wurde das Bällchen da hin und her gespielt und Querpass und dann nochmal nach rechts und dann wieder zurück. Mir hat da auch ein bisschen gefehlt, dass die Spieler so einen Plan an die Hand bekommen, was müssen wir jetzt machen. Man hat das so in Ansätzen gesehen. Aber es ist dann überhaupt nicht gut umgesetzt worden. Und wie gesagt, der fehlende Zielspieler im Strafraum, das hat man halt unter den Rahmenbedingungen dann gesehen, wie verheerend das in so einer Partie dann halt sein kann.
Ja, FCK konnte immer schön flach verteidigen. Die Bälle sind hauptsächlich über der Grasnarbe reingekommen.
Einen guten Torwart da noch drin gehabt.
Ja.
Ja, das hat dann am Ende gereicht. Also wie gesagt, die wurden vor keine großen Herausforderungen gestellt. Ja, wenn du dir überlegst, wann war die rote Karte für Sänger? 40. Minute.
Das heißt, 41.
41. Ja. So. Das heißt also, die 50 Minuten hat der Waldhof da Überzahl gehabt. Also mit Nachspielzeit war es eine Stunde. Also da war ja zweimal fette Nachspielzeit, sowohl erste als auch zweite Halbzeit. Also meine Güte. Also das war, der Segert hat es richtig gesagt, das war eine gefühlte Niederlage. Ja, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Und das ist auch für Trainer Glöckner, muss man sagen, der nach dem 0-2 in der letzten Saison dann doch ziemlich angezählt war, weil das ja so ein blutleerer Auftritt war. Dieses 0-0 auf dem Betze hat es jetzt seine Derby-Bilanz jetzt nicht gerade viel besser gemacht, ja. Ganz im Gegenteil.
Ja, und es war auch eine historische Chance, ja. Wurde viel thematisiert im Vorfeld. Ich glaube, also ein größeres Silbertablett kriegst du nicht mehr serviert, um einfach mal auf dem Betzenberg wieder zu gewinnen. Eigentlich schade. Ja. Was nehmen wir mit? Der Waldhof bleibt oder ist Sechster geblieben nach diesem 0-0 auf dem Betzenberg. Allerdings, man muss, wie gesagt, wenn man auf die Tabelle schaut, betrachten, es ist bis Rang 11 wieder nur ein Punkt. Es ist wie jedes Jahr in der dritten Liga, es ist brutal eng. Ja, also zwischen Platz 6 und 11 nur ein Zähler Unterschied. Das ist jetzt kein Punktgewinn gewesen eigentlich. Du hättest da einen größeren Schritt machen können.
Lisa, wenn du halt, wir hatten jetzt 2 Auswärtsspiele, Viktoria Berlin wurde unglücklich 1-0 verloren. Auf dem Betze 0-0 ist auch eine gefühlte Niederlage, ist, wenn man oben angreifen will, zu wenig. Da kann man zu Hause gewinnen, wie man will, aber man muss halt zwischendurch auch mal einen Auswärtssieg landen. Also auch wenn man mal auf die Tabelle blickt, ja, also dann kann man sich oben festsetzen. So ist es halt jetzt vorderes Mittelfeld. Wir kommen ja gleich noch auf den Ausblick auf die nächsten Spiele. Aber so ganz weit oben angreifen wirst du halt mit so Auftritten garantiert nicht.
Man hat auch gesehen, dass es vielleicht dem ein oder anderen fehlt oder warum der ein oder andere dann vielleicht doch in der dritten Liga spielt. Also
das ist so.
Eine Zweitligamannschaft mit gutem Niveau hätte diese technischen Fehler dann vielleicht auch nicht gemacht,
ja,
die dem FCK in die Karten gespielt haben.
Ich finde auch, das habe ich ja eben auch schon mal angedeutet, dass Glöckner halt auch nicht mehr so gut von der Bank dann nachlegen konnte. Da kam Guay da rein, der ist zwar so ein ballsicherer Spieler, aber der hat jetzt auch nicht da das Tempo, birgt jetzt auch nicht für ein höheres Tempo. Dann der Boris Ekinci, der wurde dann halt eingewechselt, weil Boyamba nicht mehr konnte, ja, aber das hat auch keine Aktion gehabt. Also das war, ich fand das alles ein bisschen dünn, muss ich sagen. Diese zweite Halbzeit war sehr, sehr, wie du schon das richtige Wort benutzt hast, ernüchternd.
Ja, schauen wir mal auf unsere Pfälzer-Freunde. Die haben diesen Punkt natürlich gefeiert, zu Recht. Dann auch im Endeffekt haben sich den absolut verdient. Also ein größerer Außenseiter kannst du ja eigentlich in der Situation nicht sein und haben sich dann dementsprechend auch zu Recht gefreut über den Punkt. Aber die ganze Interpretation von Marco Antwerpen nach dem Spiel hat halt auch schon ein bisschen davon abgelenkt, dass es halt auch nur ein Punkt war. Ich glaube, die hätten sich auch anderes vorgestellt, wenn das Spiel 11-11 zu Ende gegangen wäre, war ja der Plan, mit dem Derby-Sieg ein bisschen die Trendwende zu schaffen. Sind sogar einen Platz zurückgefallen auf dem 16. Platz, ein Punkt vor dem roten Strich und weiterhin nur ein Sieg. Also da hat schon viel überdeckt, dass die Situation jetzt eigentlich nicht einfacher geworden ist.
Also ich meine, ich finde, wenn du Antwerpen sagst, dann könnte ich mich gleich das nächste Mal richtig aufregen. Also ich meine, bei dem, finde ich, ist ja auch so ein Muster zu erkennen, auch aus der Vorsaison. Also wenn Lautern nicht gewinnt, ist entweder der Schiedsrichter schuld oder der gegnerische Trainer lässt Antifußball spielen. Das sind immer die Ausreden, ne? Die bei Antwerpen gerne kommen. Ja, wenn man sich jetzt mal seine Bilanz anguckt, 1,1 Punkte oder was hat er irgendwie im Schnitt?
Schlechtester Trainer der Neuzeit,
ja,
sozusagen.
Ja, ich finde auch, Du guckst dir die Ergebnisse an und da gilt auch das, was ich zum Auftreten von manchen Protagonisten da gesagt hat, gilt für ihn eigentlich regelmäßig, dass er dann doch da am Seitenrand übers Ziel hinausschießt und auch vor allem in den Interviews danach, dass er da teilweise Sichtweisen vertritt, wo man nur den Kopf schütteln kann.
Und wie gesagt, die Bilanz ist
die Bilanz ist dieses
überschaubar.
Mal, also, ja, ich meine, der steht natürlich,
es geht jetzt
das kann er als Punkt für die Moral verkaufen natürlich da, aber natürlich die waren, vor der Saison wurden sie wieder als Aufstiegsaspiranten gehandelt und jetzt stehen sie wieder unten drin. Also der muss jetzt im Herbst, braucht der eine Serie auch. Also ansonsten, wenn der weiter hier mit 0-0 klickerles Pünktchen durch den Herbst geht, der wird dann nicht mehr lange Trainer da sein. Und wie gesagt, sein Auftreten, also wenn ich da im Vorstand des FCK was zu sagen hätte, würde ich mir das vielleicht jetzt dann auch mal überlegen, weil fürs Image des Vereins ist dieser Trainer vielleicht auch ein wenig fragwürdig.
Und es nutzt sich halt auch ab mit der Zeit.
Also es nutzt sich ab, dieses Gepöpel, ja. Das ist halt, das kannst du mal eine Zeit lang machen. Werden ja auch eigene Spieler öfters mal angezählt in der Öffentlichkeit, was auch ein bisschen seltsames Verhalten ist. Also du hörst schon raus, ich bin kein großer Freund von ihm.
Anscheinend nicht. Aber lass uns nicht zu lang in der Pfalz verharren, sondern wir kommen zurück zum SV Waldhof. Wir haben es vorhin angesprochen, am nächsten Wochenende steht ja schon wieder das nächste Heimspiel an. Ich hoffe, bis dahin haben sich alle Gemüter soweit beruhigt. Und es ist ja auch ein Heimspiel, das jetzt ganz interessant ist, von der Ausgangslage auf jeden Fall. Halle kommt als Achter nach Mannheim, hat ebenfalls 12 Punkte. Das heißt, der Gewinner der Partie kann einen Platz im ersten Drittel so ein bisschen untermauern und auch in den Herbst reinschauen, ein bisschen positiver. Für den Waldhof vor allen Dingen mit dem Auswärtsspiel, dem folgenden bei Eintracht Braunschweig, das ja kein einfacher Gang ist, wäre da was Zählbares sicher ganz hilfreich. Wie siehst du die Ausgangsposition? Was rechnest du dir aus? Wie kommt Halle zuletzt unentschieden gegen 1860 München? Da war ja auch ein bisschen Feuer in der Partie, weil die Hallenser Gesundheitsbehörden verboten haben, dass 60-Trainer Michael Köllner da an der Linie steht. Das war ja auch nicht ganz unbelastet, diese Partie. Und Terence Beuth hat eine rote Karte kassiert. Der große Stoßstürmer des Hallischen FC, der sich ja mit Marcel Segert immer gern richtig gute Duelle auf vernünftigem Niveau liefert. Der wird am Samstag dementsprechend nicht dabei sein, weil du ja da dementsprechend auch gesperrt bist nach einer roten Karte automatisch.
Ja, finde, Halle ist stabil in die Saison gekommen, haben ja letzte Saison auch lange mit dem Abstieg zu tun gehabt, machen jetzt einen sehr guten Eindruck, finde ich. Team Mittelfeld, vorderes Drittel, kann man denen durchaus zutrauen. Beuth fehlen wird die Schmerzen, weil das ist halt schon, das ist dieser klassische Zielspieler, ja, den die da haben. Für den Waldhof gilt, ja, das ist jetzt wieder ein Heimspiel und wenn du halt auswärts nicht gewinnst, musst du halt zu Hause den Dreier holen, Punkt. Man kann davon ausgehen, zuletzt gegen Meppen auch, fand ich, und auch gegen Türkgücü war zweimal eine super Atmosphäre, also daran wird es nicht scheitern, dass der Waldhof da eine gute Leistung abrufen kann. Also die Fans waren zuletzt sehr, sehr laut und haben für gute Stimmung gesorgt bei den Heimspielen. Und ganz klar, wenn du weiter zumindest den Kontakt nach oben halten möchtest, brauchst du dann Dreier. Und der Dreier ist ja auch gegen Halle durchaus möglich. Ja,
ja, also, ja. Wichtig wird sein, vor allen Dingen jetzt mal den FCK aus den Köpfen kriegen, so schnell wie möglich, ja, denn dieses Derby da aus den Köpfen zu kriegen und dich einfach wieder auf die neue Situation zu konzentrieren, das wird ein ganz anderes Spiel werden.
Ja. Ich glaube auch, dass diese Übermotivation, man hat auch so diese Verkrampfung durch die Übermotivation, was du in der zweiten Halbzeit am Betzenberg gesehen hast, das ist natürlich jetzt weg. Jetzt ist es halt wieder so das klassische Spiel auf Augenhöhe, da ist jetzt nicht mehr so viel Vorgeplänkel dabei und dann... Da kann man denen auch locker zutrauen, dass die da anknüpfen, wo sie gegen Türkgücü aufgehört haben.
Du musst auch die Freude am Fußball jetzt einfach wiederfinden. Das war ja nur noch Krampf und Kampf und
dieses Spielfreude. Geholzen will auch keiner sehen. Das kannst du den Leuten noch nicht anbieten. Und ich finde, im Doppelpack Halle-Braunschweig sind schon zwei Gegner auf ordentlichem Niveau. Also das bei Braunschweig, die würde ich jetzt schon mal so zu denen zählen, die auch am Ende da oben dabei sein können. Ja, also da weißt du dann wahrscheinlich schon, der Klöckner hat, glaube ich, zu mir mal gesagt, nach dem 10. Spiel, da guckt er auf die Tabelle und danach weißt es halt. Ja, also wenn du da 4-6 holst, bist du wahrscheinlich oben dabei. Wenn du weniger holst, ja, dann bist du halt irgendwo im Mittelfeld der Tabelle unterwegs.
Aber es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel werden. Halle wird, denke ich, auch wieder da ein paar Räume mehr anbieten, werden kompakt dastehen, aber dann wird es darauf ankommen, dass man mit den Momenten, die man kreieren kann, Umschaltspiel, wie gesagt, das große Thema ja immer, dass sich da Chancen, Möglichkeiten ergeben für Möglichkeiten.
Wenn ich nur kurz nochmal aufs letzte Heimspiel gegen Türkgücü, was ja am Ende klar dann 3-0 gewonnen wurde, zurückkommen darf, es war da natürlich auch so, dass sie sich lange schwer getan haben, also weil Türkgücü hat das ganz stabil verteidigt.
Ja, du musst da Geduld haben vor allen Dingen.
Und dann fiel es 1-0 und dann haben sich die Räume aufgemacht. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das gegen Halle jetzt auch wieder so wird, dass die auch erstmal ihr Heil in der Defensive eher suchen und in der Stabilität. Ja,
da darfst du die Nerven nicht verlieren, aber wie gesagt, Türkgücü war ein schönes Beispiel dafür, dass dann auch die Kräfte gereicht haben zum Schluss, um hier noch ein paar Akzente setzen zu können. Und offensiv ist ja da eigentlich immer was möglich. Ja, um das abzuschließen, wie ist dein Tipp?
2-0.
2-0.
2-0 für Waldhof,
ja. Ich würde ein 2-1 sagen, also dass wir da mit den 3 Punkten am Samstag rechnen können. Dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Du schaust dir das aus dem Urlaub an. Ich bin im Stadion und das war's dann auch mit der heutigen Folge. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast@mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch auch einfach mal bei den Eishockey-Kollegen und dem MM-Adler-Check rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal am 29. September, wenn wir uns nach dem Auswärtsspiel gegen Eintracht Braunschweig zurückmelden. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.